Hallo Philipp.
Hallo Adrian, schön dich wiederzusehen.
Philipp, das war ein guter Grund, endlich wieder mal mit dir in Kontakt zu kommen, nämlich über deinen Erfolg zu sprechen, den du am 10. September, also vor ungefähr 10 Tagen, 2 Wochen gefeiert hast und noch feierst, nehme ich mal an. Und ich mache das auch, weil wir hier bei SBS wir uns verantwortlich fühlen für diesen Erfolg, der dir beschieden ist. Oder sagen wir mal so, wir rühmen uns damit, dass wir dir sicher auch etwas mit auf den Weg gegeben haben, dass du so weit gekommen bist. Du hast den Deutschen Radiopreis gewonnen. Das ist quasi ein Oscar für Radioleute in Deutschland, ein Radiopreis für das beste Interview. Und bevor du uns erzählst, wie es dir dabei ergangen ist, möchte ich gerne von der offiziellen Webseite Deutscher Radiopreis zitieren, warum die Jury sich für dich entschieden hat oder für dein Werk, sage ich, entschieden hat. Also die Begründung der Jury lautet: Am 15. Mai 2020 beschließt der AfD-Bundesvorstand Andreas Kalbitz aus der Partei auszuschließen. Co-Sprecher Jörg Meuthen stellt sich am 16. Mai in den Informationen am Morgen den Fragen von Philipp May. Der Deutschlandfunk-Moderator hat 8 Minuten. Er formuliert derart reaktionsschnell, präzise und auch locker, dass Meuthen sagt, was Hörerinnen und Hörer in dieser brisanten Sache wissen sollten. Es klingt weit über dem erwartbaren Radiojournalismus ein erstklassiges, tagesaktuelles, politisches Interview. Besser kann es gar nicht sein. Das war jetzt ein Zitat der Jury. Wie ist es dir dabei ergangen, als du das gehört und gelesen hast?
Also, als ich das gelesen habe, habe ich mich natürlich auch wahnsinnig geehrt gefühlt. Ich fühle mich jetzt, ich werde ja schon fast jetzt schon wieder rot, wenn ich das höre. Das ist natürlich ein Wahnsinnslob, dass man da erstmal so erfährt. Ich selbst habe das gar nicht so wahrgenommen, ehrlich gesagt, in diesem Interview selbst. Also, ich bin da jetzt nicht raus nach diesem Interview und habe gedacht: Boah, Philipp, da hast du aber wirklich das allerbeste Interview des Jahres 2020 geführt. Also, so habe ich das gar nicht gefühlt. AfD-Interviews, ich weiß nicht, ob das eure Hörer in Australien nachvollziehen kann. AfD ist die Rechtsaußenpartei hier in Deutschland. Die sind nicht immer ganz einfach zu führen, tatsächlich. Sind häufig schlicht und ergreifend tricky, weil die Gesprächspartner tricky sind, weil sie häufig versuchen, den Spieß umzudrehen und man irgendwie so, ohne es richtig zu wollen, in ungutes Fahrwasser gerät. Und es gibt auch immer wahnsinnig viele Hörerzuschriften nach solchen Interviews. Die einen sagen, der Moderator war viel zu lasch, und die anderen sagen immer, der Moderator war viel zu hart und viel zu gemein und hat ihn ja gar nicht ausreden lassen. Also irgendwo in diesem Spannungsbefeld bewegt man sich immer dann da, weil diese Partei eben auch so polarisiert und man kann es eigentlich nie allen recht machen. Und bei dem Gespräch hatte ich schon so danach das Gefühl, okay, das ist jetzt wirklich, das ist ein gut geführtes Interview gewesen, das ist gut gelaufenes Interview, hängt natürlich auch immer am Interviewpartner, muss man sagen. Der Meuthen hat sich wirklich bemüht, das ist nicht immer so, die Fragen auch wirklich zu beantworten, und dementsprechend kam dann auch ein ganz gutes, kritisches Gespräch zustande. Und es gab, das ist, hört sich blöd an, normalerweise ist es ja eigentlich kein Qualitätsmerkmal, aber das bei dem Interview war es so, dass es tatsächlich fast überhaupt gar keine höhere Post danach gab. Und insofern dachte ich eigentlich nur, puh, ist ja gut gegangen, alles klar. Ich hatte kurz danach Urlaub, kann ich direkt vergessen und in Urlaub gehen. Keinen großen Aufruhr, den man danach noch irgendwie zu bewältigen hat. Und so bin ich dann da tatsächlich eigentlich rausgegangen aus dem Gespräch und war selber total überrascht, als dann der Sender auf mich zugekommen ist und gesagt, wir würden dieses Gespräch für den Deutschen Radiopreis einreichen. Und habe gedacht, ah, ist ja nett, macht mal. Und auf einmal war ich nominiert und dachte, hoi, das ist ja auch super, wird bestimmt eine tolle Gala. War eine relativ kleine Gala wegen Corona, mit viel Sicherheitsabstand und viel Hygienekonzept. Kennt ihr ja auch in Australien. Normalerweise ist es ein Riesenbranchentreffen, das in Hamburg in der Elbphilharmonie stattfindet. Und das war eben im kleinen Rahmen. Und dann war ich trotzdem immer noch am Ende total überrascht, da ausgewählt worden zu sein. Und bin tatsächlich bis heute noch, du hast es gerade gesagt, ist jetzt 10 Tage her ungefähr, immer noch tatsächlich, läuft es sich sehr locker durch die Welt gerade mit diesem Preis.
Okay. Du machst das jetzt alles so, als wäre das einfach gewesen, aber war es bestimmt nicht. Du hattest ja auch Konkurrenz in diesem Preisverfahren. Das waren ganz andere Themen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was es genau war, aber vielleicht kannst du uns das sagen.
Das war ein Interview, und das zeigt natürlich auch, und so muss man das auch schätzen. Es ist im Prinzip fast unmöglich zu sagen, welches dann wirklich das beste Interview war. Eins war auch hochspannendes Interview mit einem Pädophilen in Berliner Radiosender, Radio Fritz. Die haben einen pädophilen Menschen gefunden, der nicht straffällig geworden ist und haben ihn sozusagen zu seinen Nöten befragt. Na, wie das für ihn ist, als Pädophiler durch die Welt zu gehen. Da kann er ja per se erstmal nichts dafür, dass er eben diese genetische Disposition hat, diese Ausprägung. Und das war wirklich hoch spannend. Und das Zweite war eine auch sehr gute Diskussion im Zuge der Hamburger Bürgerschaftswahl mit den Spitzenkandidaten bei Radio Hamburg. Und das sind so unterschiedliche Sachen. Wie will man da ernsthaft beurteilen, okay, das eine war jetzt besser als das andere? Also es gehört da auch immer total viel Glück und Zeitgeist dazu. Ja, dass es in der Jury gerade den Willen gibt, jetzt mal wirklich ein dezidiert politisches Interview auszuzeichnen. Es sind ja nicht nur politische Sachen, die da ausgezeichnet werden, sondern es geht wirklich um die gesamte Radiolandschaft. Da wird auch beste Comedy und solche Sachen wird auch ausgezeichnet. Und dieses Glück hatte ich. Vor 3 Jahren war ein Kollege von mir, Redaktionskollege, auch mit dem AfD-Interview schon mal nominiert, das auch fantastisch war, wirklich. Das war total dicht. Und der ist nicht gewählt worden damals. Und stattdessen ist ein Interview gewählt worden auf WDR2 mit Thomas Gottschalk. 1 Stunde lang hochunterhaltsam, aber das kann man ja auch nicht wirklich vergleichen. Also ich sehe das als Anerkennung meiner Person vor allen Dingen und als ein bisschen Glück, dass sie gemerkt haben, okay, wir kennen Philipp May, der führt per se ganz gute Interviews im Deutschlandfunk, wenn er die Frühsendung moderiert. Und jetzt zeichnen ihn wir deswegen mal aus und das ist ja schön. Aber maße mir nicht an zu sagen, ich habe jetzt wirklich das allerbeste Interview des Jahres 2020 geführt, weil man kann es auch eigentlich gar nicht sagen.
Also du kannst es nicht sagen, aber der Deutsche Radiopreis hat es gesagt und meint es auch. Irgendeinen Grund dafür haben sie ja gehabt und den haben wir zitiert. Ich möchte hier eigentlich fast einen Vergleich nehmen mit Amerika. Je farbiger oder clownhafter der amerikanische Präsident ist, umso mehr Freude haben die Komödianten an ihm, weil die sehr, sehr viel Stoff liefern, Gesprächsstoff liefern und auch viele konfrontierende Themen liefern. Also man kann da richtig rumwühlen in diesen Themen, auch als Journalist oder Komödiant. Und dasselbe wohl auch mit der AfD in Deutschland. Das ist eine sehr illustre Gesellschaft. Macht es einfacher, interessanter, über diese Partei zu berichten?
Ich glaube, das ist ja grundsätzlich, dass wir einfach überall, fast also in Europa und auch in fast weltweit irgendwie so diesen speziellen Rechtsruck haben oder dass wir die Parteien, rechte Parteien aufkommen. Das ist das eine. Das Phänomen Trump ist, glaube ich, da auch nochmal ein anderes, weil clownhaft sind die bei uns eigentlich alle nicht so wirklich. Auch wenn man manchmal sich Ansichten vertreten wird. Also es gibt ja auch zwei verschiedene Flügel. Das war ja auch Thema dieses Interviews, dass da einer der Vertreter des wirklich vom Bundesverfassungsschutz als rechtsradikal, nee, rechtsextremistisch, gibt es eine Unterscheidung, habe ich auch gelernt, also als rechtsextrem eingestuften Vertreter, dass der ausgeschlossen wurde. Die sind schon speziell, aber dieses Clownhafte und dieses Komödiantische, beziehungsweise auch dieses Entertainer, was Donald Trump hat, das gibt es so nicht. Vielleicht muss man sagen, zum Glück gibt es das nicht, dass diese Partei, dass dieser Partei jegliches Charisma abgeht. Im Prinzip, weil diese Kombination natürlich dann auch nochmal, naja, dann auch nochmal eine gewisse, ich sag's, versuch's mal so neutral wie möglich zu formulieren, dann auch nochmal eine gewisse Anziehungskraft über die eigentlichen Positionen hinaus einfach dann vermittelt. Und das haben wir tatsächlich bei der AfD bisher nicht. Man sieht es ja, wo, so ein Salvini in Italien, der ja auch dann sehr charismatisch ist in seiner Art und Weise, der ist dann dementsprechend auch erfolgreicher. Bei uns ist die AfD jetzt auch gerade in Corona-Zeit nochmal abgesackt. Also mehr als 10% bundesweit haben sie nicht. Das ist ja fast schon ein Einzelfänomen. Ist eigentlich eine relativ stabile Lage hier in Deutschland.
Wie bereitest du dich auf ein solches Interview vor? Also ganz so politische Themen. Viele Politiker sind ziemlich gewieft, hast du vorhin auch gesagt. Die können auch sehr gut Fragen ausweichen. Studierst du deinen Interviewpartner vorher? Kennst du die Tricks und Kniffe, die sie anwenden und reagierst dann dementsprechend? Oder wie machst du das?
Also es kommt immer auf die Interviewpartner an. Es sind ja häufig, haben wir viele Interviewpartner sind so teilweise Dauergast bei uns. Derzeit zum Beispiel der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn heute um 7:15 Uhr war der zum Beispiel bei uns in der Sendung, aufgrund natürlich auch der Corona-Krise. Jein. Also bei manchen Gesprächspartnern weiß man, dass man sich wappnen muss. Wer wirklich knifflig immer war, jetzt haben wir ihn gar nicht mehr so oft, ist Sigmar Gabriel. Der ist zum einen wahnsinnig schlau, blitzgescheit, schlagfertig, aber eben auch launisch. Neigt auch hin und wieder mal dazu, dann den Spieß umzudrehen. Und auf einmal, was man niemals sein sollte eigentlich als Interviewer, ist man in der Verteidigerposition. Das ist dann teilweise hin und wieder unschön. Aber was man wirklich macht, ist, dass man schon versucht, nah zu überlegen, was für Position hat er und wie wird er antworten und wie würde ich auch antworten, wenn ich in seiner Position wäre. Das heißt, wir führen ja eher konfrontative Interviews. Also wir nehmen die Gegenposition ein unseres Gegenübers. Wenn wir einen Grünen-Politiker haben, dann vertreten wir konservative Positionen beispielsweise oder einen linken Politiker. Und wenn wir einen konservativen Politiker haben, vertreten wir progressive Positionen. Und aus dieser Haltung heraus versuchen wir das Interview dann schon durchzuspielen. Okay, wenn ich das frage, dann wird er logischerweise das antworten, weil er vielleicht auch vorher das schon mal geantwortet hat und weil er das auch schon in der Pressekonferenz gestern gesagt hat. Das machen wir schon. Was man allerdings tunlichst vermeiden sollte, ist, aus dem Grundsatz, so mache ich es, habe ich dann Fragenkatalog, ne, die ich mit Fragen, die ich dann auch sicher stellen will. Ich habe ja auch irgendein bestimmtes Ziel, wo ich hin möchte. Was man aber tunlichst vermeiden sollte, um jetzt wieder zum Ausgangspunkt zu kommen, ist zu sagen, dieser Fragenkatalog ist sakrosankt. Das heißt, man muss immer schon auch offen sein, für die Situation, wenn er eigentlich was Überraschendes antwortet, dann auch anders abzubiegen und darauf einzugehen, wenn irgendwas Überraschendes kommt. Also es ist ja immer so eine Mischung. Zum einen vorbereiten und zum anderen gut zuhören. Und versuchen zumindest, sich so eine gewisse Schlagfertigkeit zu erhalten. Klappt nicht immer. Wenn es klappt, ist gut. Und am Ende sagt sowieso jeder, also diese Frage hat aber nun wirklich gefehlt. Und da hättest du aber auf jeden Fall das nochmal nachfragen müssen. So ist es halt. Damit muss man dann auch klarkommen. Das perfekte Interview, das weißt du, das weiß ich. Das hat es leider noch nie gegeben auf dieser Welt.
Ja, und im Nachhinein ist man immer schlauer. Also, wenn du schon mal das beste Interview gemacht hast, jetzt dieses Jahr in Deutschland, kannst du sicher uns auch verraten, welches dein schlechtestes Interview war. Du musst keine Namen nennen, aber ein Interview, das du am liebsten vergessen möchtest.
Ja, witzigerweise gar nicht so, es war im Prinzip gar nicht so lange her. Also ich weiß nicht, ob es das schlechteste Interview war, aber ich habe ja gerade gesagt, dass einem Interviews auch dann auch mal entgleiten. Und im Mai habe ich dieses besagte Interview mit Jörg Meuthen, Co-Vorsitzender AfD, geführt. Und im Februar, Ende Februar, waren Bürgerschaftswahlen in Hamburg. Und da sah es zuerst so aus, als flöge die AfD aus dem Parlament, als würde die 5%-Grenze reißen, und haben sie dann mit 5,1%, glaube ich, am Ende doch geschafft. Und auf jeden Fall hatte ich dann auch noch kurzfristig einen Vertreter der AfD, Kai Gottschalk hieß er, reingenommen und habe den falsch eingeschätzt. Der galt als Vertreter des moderaten Flügels und habe den auch so, da habe ich versucht, ihn zu antizipieren und habe ihn falsch antizipiert. Ist als totaler Scharfmacher und er hat sofort zu einer Generalmedienschelte ausgeholt, eigentlich auch mit so Argumentationen, die man schon kennt von der AfD, aber ich war nicht darauf vorbereitet, dass die von ihm kam und habe dieses Gespräch halt irgendwie so ein bisschen aus der Hand gegeben und habe ihm dann viel zu viel Raum für seine Schelten gelassen und da waren auch so ein paar Unwahrheiten drin, die aber immer wieder kommen, wo ich dann nicht entschieden reingegangen bin. Also, das ist gar nicht so lange her, dass mir ein Interview mit dem AfD-Vertreter auch für meine, also ich war nicht sehr glücklich damit, mir ist es entglitten. Es gab auch sehr einen kritischen Hörer tatsächlich, der uns viel schreibt, der mich damals dezidiert kritisiert hat. Der schreibt dann unangenehmerweise auch immer direkt meiner Chefredakteurin, die total in Ordnung ist und mich deswegen nicht an Pranger stellt, die mich da verteidigt hat. Aber ich, diese Kritik, die er geschrieben hat, neben vielen kritischen E-Mails, die ich da bekommen habe, muss ich sagen, ja, stimmt. Ja, weiß ich selber. Ist alles richtig. was du da geschrieben hast. Der hat sich jetzt aber auch wieder gemeldet nach dem Radiopreis und meinte, wer kritisiert, muss auch loben. Und meint, das war wirklich ein dezidiert gutes AfD-Interview. Also Glück und Pech, um es mal so zu formulieren, oder der Grat ist einfach wahnsinnig schmal. Die sind, das ist immer, es ist auch nicht nur die AfD, ne? Ich will jetzt auch nur sagen, es ist nur diese eine Partei, aber die sind eben besonders schwierig. Und es passt vielleicht ganz gut in diesem Kontext zu sagen, ja, ich habe dieses eine AfD-Interview geführt. Wir führen ja alle AfD-Interviews hier in der Redaktion. Das ist gut gelaufen. Aber ich habe kurz davor auch ein AfD-Interview geführt. Das ist komplett in die Hose gegangen nach meiner Wahrnehmung. Ein Glück, dass dieser Award nicht vergeben wird im deutschen Radio. Das schlechteste AfD-Interview. Dann hätte ich vielleicht zwei Preise bekommen.
Ich bin via Zoom mit Philipp May verbunden. Philipp May ist ein ehemaliger Hospitant bei SBS Radio hier in Melbourne, und er hat vor 10 Tagen, vor 2 Wochen knapp, einen Preis gewonnen, den Deutschen Radiopreis, so quasi den Oscar in der Radioindustrie für das beste Interview, und die Jury würdigt damit ein konfrontatives Interview von Philipp May mit Jörg Meuthen von der AfD. Nun, Philipp, du hast einen Pokal bekommen, das ist so ein glasiges Ding, ziemlich groß, sich auch schwer. Wo steht das jetzt?
Ja, erstaunlich schwer. Das steht bei uns, ich habe überlegt, soll ich das ins Büro so als Trophäe auch vor den Kollegen stellen? Da habe ich gesagt, nee, ist auch irgendwie blöd. Ich habe tatsächlich, du hast hier, das kann ich vielleicht mal zeigen, ich weiß nicht, ob man das sieht, hier an meiner Pinnwand ist die Grimme-Jury-Bewertung, die habe ich hier nochmal, du kriegst ja so diesen Umschlag. Die steht hier auch nochmal. Das, was du am Anfang vorgelesen hast. Aber den Pokal, der steht tatsächlich bei uns im Wohnzimmer, im Bücherregal steht der. Neben dem Fernseher. Und wenn ich so auf dem Sofa liege, dann sehe ich den da, wenn ich die Tagesschau gucke. Und dann freue ich mich nochmal ein bisschen. Mal sehen, wie lange der steht. Aber jetzt noch darf er da stehen. Meine Frau erlaubt es noch, sagen wir so.
Bringt es auch andere Vorteile, dieser Preis? Statt jetzt ein Staubfänger, was für andere Vorteile kriegst du da noch?
Naja, also erstmal, da bin ich selbst überrascht für dich, das habe ich gar nicht so vorher gar nicht so wahrgenommen und auch unterschätzt, kriege ich wahnsinnig viel Zuspruch auf einmal aus der Branche. Es gibt ja sehr viele Radiosender in Deutschland, durch unser föderales System auch, mit den vielen Landesrundfunkanstalten, NDR, WDR, dann die ganzen Privatsender, BR und so weiter. Und die haben alle dann ja auch mehrere Wellen. Das heißt, es ist eigentlich eine relativ bunte und relativ große Branche, die deutsche Radiobranche. Und auf einmal kommen wirklich von allen Ecken Glückwünsche, sehr nette Zuschriften. Und man hat so das Gefühl, man wird so in der Branche einfach wahrgenommen. Die Leute kennen einen jetzt einfach. Und das ist tatsächlich wahnsinnig schön, dass einfach die Gratulation von überall her kommen. Was mir der jetzt für Vorteile bringt, also monetäre Vorteile gar nicht, der Preis ist undotiert, um schon mal zum Wichtigsten zu kommen. Will mich nicht beschweren, ich bin fest angestellter Redakteur hier beim öffentlich-rechtlichen Sender, beim Deutschlandfunk. Das heißt, ich komme schon klar. Und da kommt dann auch im Prinzip erstmal, bringt mir der jetzt keine Vorteile. Ich werde auch immer noch in einem Jahr festangestellter Sender beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk hier in Köln sein. Das ist alles, von der Seite aus ist eigentlich alles gleich. Aber wie gesagt, der Zuspruch, die Schulterklopfer, die nehme ich jetzt einfach mal gerne mit, weil es ja schön ist tatsächlich und weil ich es auch gar nicht so erwartet habe, was das erstmal so auslöst in der Branche. Das freut mich.
Mit dem Erfolg kommt ja auch ein gewisser Leistungsdruck. Also jetzt wird ja erwartet von dir, dass du immer brillante Interviews lieferst.
Ach, ist das so? Hui. Ja. Ja. Ja, witzig. Ich hab jetzt meine erste Frühsendung gehabt, wieder nach dem Preis, letzten Mittwoch. Und ich habe mich auch gefragt, was das mit mir macht. Ob ich jetzt so eher so, man geht ja immer relativ angespannt in diese Sendung. Wir führen immer 3 Interviews mindestens in so einer Sendung und davon sind 2 meistens kontrovers. Eins ist dann häufig ein Experteninterview. Da geht man dann ein bisschen entspannter ran möglicherweise, weil man da ja selbst was wissen will. Aber den Experten, da gehst du nicht rein und willst jetzt irgendwie eine Position rauskitzeln. Aber wie gesagt, 2 kontroverse Interviews hast du meistens schon in der Sendung. Und ich habe mich auch gefragt, okay, führt das jetzt dazu, dass ich so eher so mit dieser Lockerheit, so mir kann jetzt keiner was daran gehen, ich habe ja den Radiopreis, ich muss niemandem mehr was beweisen, oder ist es eher so dieses Ding, ich muss jetzt zeigen, dass ich das auch wirklich verdient habe und dass ich wirklich der tollste Interviewer aller Zeiten bin. am Ende des Tages, und das ist, glaube ich, ganz beruhigend, hat sich's angefühlt wie jede andere Sendung auch. Und die Kollegen können das auch einordnen. Die Kollegen, ich laufe hier jetzt nicht rum in der Redaktion und tue so, als wäre ich irgendwie der beste Interviewer unter der Sonne, sondern die ordnen das ein. Wir frotzeln, wir flachsen über den Preis intern. Aber alle wissen, das war jetzt einfach ein singuläres Ereignis und es hat sich ganz normal angefühlt. Und ich bin ganz froh drüber, dass ich jetzt nicht jedes Mal das beste Interview machen muss. Und man gewinnt diesen Preis auch nur einmal, glaube ich, weil es einfach auch so viele Leute gibt. Also ich könnte jetzt wirklich, glaube ich, wird nicht offiziell, aber ich glaube, ich könnte jetzt wirklich das allerbeste Interview führen und ich würde wahrscheinlich nicht nominiert werden noch ein zweites Mal.
Ich weiß nicht, ob es dir auch so ergeht, dass du mitten im Interview dich fragst, habe ich jetzt diese Frage schon gestellt oder nicht? Oder habe ich es vergessen? Mir geht das so, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ob ich dir gratuliert habe zu dem Preis. Falls ich es vergessen habe, dann jetzt offiziell meine Gratulation an dich für diesen deutschen Radiopreis. Lass uns in die Vergangenheit zurückgehen. Das Jahr 2005, da kamst du nach Australien in unsere Redaktion SBS als Praktikant. Im Vorgespräch hast du angedeutet, dass du das allererste Interview bei uns beim SBS Radio im deutschsprachigen Programm geführt hast. Erzähl uns etwas mehr darüber.
Ja, es war ja sowieso meine allererste Radioerfahrung, die ich machen darf. Und nochmal schönen Dank dafür. Es war eine fantastische Zeit und es war fantastisch erstmal, wie ihr, ja, wie viel Vertrauen ihr mir und wahrscheinlich auch allen anderen Hospitanten immer entgegenbringt und wie ihr uns machen lasst oder wie ihr mich habt machen lassen. Es war Papstwahl, weiß ich noch. Bild-Zeitung hat getitelt: Wir sind Papst. Ratzinger wird zu Papst Benedikt.
Sag jetzt nicht, dass du den Papst interviewt hattest damals. An das kann ich mich nicht
Na,
erinnern.
so eng sind meine Drähte nicht, so eng sind meine Drähte nicht. Aber ich glaube, es war Christian Fröhlicher, der hat gesagt: Ruf doch mal in Marktl am Inn an, in der Geburtsgemeinde von Ratzinger und frag, was da los ist. Und dann habe ich ein Interview für SBS Radio mit dem Bürgermeister von Marktl am Inn gemacht, wie sich die Menschen alle freuen und was da jetzt los ist. Und es war ein ganz nettes Gespräch. Der war ganz nett. Die waren natürlich auch alle im wahrsten Sinne des Wortes selig, dass jetzt einer der Iren das Oberhaupt der katholischen Kirche ist. Und das wurde dann gespielt. Und ich habe mich tatsächlich, ich war stolz wie Bolle, um es mal salopp zu formulieren. Und ich, ja, denke ich, da weiß ich bis heute, kann ich mich noch gut dran erinnern. Und ich glaube, das lief dann in einer Sendung mit uns beiden. Also ich bin dann zu dir in die Sendung gekommen und habe dann gesagt, ja, Adrian, ich habe mit dem Bürgermeister von Marktl am Inn übrigens ein Interview geführt. Hören Sie selbst. Und das war
Ja.
toll.
Und das erfüllt uns, wie gesagt, mit Stolz, dass wir damals den Grundstein gelegt haben für deine journalistische Karriere. Also du warst ganz nah am Papst dran. Aber ich muss sagen, hier ist ein bisschen, ich bin ein bisschen erstaunt, weil ich kann mich erinnern, damals auch, du hast ja in Köln Sport studiert und du wolltest Sportreporter werden und bist jetzt da ganz groß im politischen Geschäft. Wie kommt das?
Ja, ich wollte Sportreporter werden und bin durch unglückliche Zufälle bin ich in den politischen Journalismus abgerutscht. So sage ich es immer. Und im Prinzip war es tatsächlich ein bisschen so. Ich war da dann mein Volontariat bei Antenne Bayern, das ist ein ganz großer Privatsender in München, gemacht. So der Wettbewerber vom BR sozusagen. Und war da auch FC Bayern Reporter und habe da dann immer aus dem Stadion den FC Bayern kommentiert. Und habe eigentlich auch so da so meinen Weg gesehen. Wollte dann zum Bayerischen Rundfunk und dann kam eine Stellenausschreibung Sportredaktion Deutschlandfunk. Und da habe ich mich dann ganz, ohne eigentlich damals großen Bezug zum Deutschlandfunk zu haben, habe mich einfach beworben und hatte Glück. Manchmal hat man ja so Bewerbungsgespräche, die einfach, wo es einfach läuft. Und das war so ein Bewerbungsgespräch. Und auf einmal war ich Sportredakteur beim Deutschlandfunk. Und dann so richtig festzustellen, das ist eigentlich wenig mit Torschreien, sondern da geht es wirklich um Journalismus, um Dopingberichterstattung, um Korruption im Weltsport, um die Finanzierung des Sportsystems in Deutschland, Förderung des Breitensports und wie ist da die Gemengelage. Und all solche Sachen habe ich auf einmal gemacht und wurde dann so auch so innerhalb der ARD mehr und mehr so zum sportpolitischen Berichterstatter. Das habe ich dann 6, 7 Jahre gemacht. Und irgendwann ist dann halt natürlich so der Schritt in die große Politik sozusagen, aus diesem kleinen Politikfeld Sport, zu diesem kleinen Gesellschaftssystem Sport, wo ja vieles ähnlich passiert sozusagen als wie in der großen Welt, der ist dann gar nicht mehr so weit. Und dann kommt man im Deutschlandfunk irgendwann an den Punkt, wenn es dann weitergehen soll, wo will ich mich hinentwickeln? Und dann ist der Schritt eigentlich klein. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ich würde gerne mal richtig in die Politik und die wichtigen Sendungen im Deutschlandfunk moderieren. Nicht, dass die Sportsendung unwichtig ist, aber das ist halt, der Deutschlandfunk ist halt ein politischer Sender. Und dann war ich auf einmal politischer Redakteur. Und jetzt gucke ich mir Sport einfach nur noch an, so wie als kleiner Junge, ganz entspannt, hin und wieder mit einem Bierchen in der Hand. Und freue mich, wenn der HSV gewinnt, was selten genug vorkommt, leider.
Wie war das Resultat in der ersten, am ersten Spieltag?
Die haben gewonnen, nachdem sie gleich im DFB-Pokal rausgeflogen sind. Die sind ja mittlerweile nur noch in der zweiten Liga und schaffen es nicht mehr aufzusteigen. Sie haben zumindest das erste Spiel in der zweiten Liga, das haben sie jetzt gewonnen, 2-0 gegen Fortuna Düsseldorf. Aber ich erwarte auch dieses Jahr nicht so viel. Ich bin leid geprüft. Es ist schon in Ordnung. Aber der HSV ist auf jeden Fall nicht der Grund, warum ich nicht mehr im Sport bin.
Aber immerhin, der Club hat gewonnen, der erste Spieltag. Du hast den Deutschen Radiopreis gewonnen, also hast den in der Tasche. Was ist das nächste Ziel? Hast du irgendwelche Ambitionen? Was möchtest du erreichen jetzt?
Ach du, das ist so schwierig zu sagen, was das nächste Ziel ist. Also, ich könnte mir vorstellen, irgendwann nochmal als Korrespondent rauszugehen. Das wäre etwas, was hier so im Deutschlandfunk viele, gerade so aus unserer Redaktion heraus, machen. Wir sind hier also die Politikredaktion, so die wichtigsten politischen Sendungen machen und dementsprechend auch viel Kontakt zu den Korrespondenten haben und sich aus unserer Redaktion rekrutieren sich dann häufig eben dann auch die Korrespondenten. Also irgendwann mal als Washington-Korrespondent zum Beispiel für 5 Jahre dahin zu gehen. Australien-Korrespondent haben wir leider nicht. Das macht innerhalb der ARD, glaube ich, der NDR. Das wäre natürlich auch eine super Möglichkeit. Aber Washington, das haben wir, das könnte ich mir gut vorstellen. 5 Jahre Washington mit der Frau, den Kindern vielleicht noch. Wird ein bisschen eng tatsächlich, die sind schon einigermaßen groß. Aber dann vielleicht nur mit der Frau. Das wäre toll.
Ein schönes Ziel, wer weiß, vielleicht sehen wir mal ein Foto von dir vor dem Weißen Haus mit einem Mikrofon in der Hand.
Oder vielleicht komme ich auch mal wieder zu euch nach Melbourne. Zumindest zum Kaffee trinken wieder.
Das machen wir nach wie vor, auch nach 15 Jahren. Philipp May, Preisträger des Deutschen Radiopreises für das beste Interview 2020 und ehemaliger Praktikant hier bei uns beim SBS Radio im deutschsprachigen Programm. Wie gesagt, wir sind stolz und ich gratuliere nochmals zu diesem tollen Preis und allerliebsten Dank für das Gespräch und war schön, dich mal wieder zu hören.
Geht mir ganz genauso, Adrian. Vielen Dank nochmal und es war wirklich damals eine fantastische Zeit bei euch. Danke dafür.